die Philosophie der Stadt Biel lautet Leben und Leben lassen, ignorieren. Und das machen genau die Muslime hier in Biel. Wissen Sie, sie gehen nebeneinander und sie ignorieren sich gegenseitig. Innerhalb der Muslime in Biel. Sie haben keine Feindlichkeiten, aber sie keine Zusammenarbeit, keine Kooperation, kein Treffen, nichts. Und das ist schade für die Stadt, schade für die Bevölkerung und schade für die Muslime selber, wenn man es so will.
Sag's frei. Mönche und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.
Das ist Hidayet Fetahi. Er war Jahrzehnte Präsident der albanisch-muslimischen Gemeinschaft in Biel und er setzt sich noch heute dafür ein, dass man hier in Biel offen über Religion redet, dass man Dialog sucht, dass man sich austauscht, dass man die Moschee öffnet. Das ist zwingend nötig, findet er. Ihr seid in einer muslimisch geprägten Familie aufgewachsen, daheim.
Ja.
Wie hat sich das geäussert? Was heisst das? Also habt ihr praktiziert schon als Kind?
Im Kindesalter. Ich habe, weil man diese Bilder immer wieder zu Hause gehabt hat, wie die Mutter, wie der Vater, sie beten, sie fasten, sie beschäftigen sich sehr mit dem, was sie besitzen, obwohl es nicht zu viel gab. Aber das, was man hatte, wollte man unbedingt mit anderen, die nicht genug hatten, teilen. Und das heißt im Islam Almosengabe. Diese Almosengabe ist etwas, was man nicht feststellt, sagen wir mal so. Zum Beispiel, dass sie unbedingt monatlich, keine Ahnung, 20, 50 Franken jemandem geben, damit er oder sie oder die Familie, was auch immer, wer auch immer, durch die Runden kommt. Aber es gibt auch eine andere Verpflichtung im Islam und das ist die fünfte Säule. Eine, nicht die fünfte, also Reihenfolge ist manchmal nicht wichtig, aber es sind die sogenannten fünf Säulen des Islams. Und hier ist auch die Pflichtabgabe. Dies nennt man im Islam Zakat. Und Zakat ist jetzt nicht Almosen geben oder weil das
muss,
ist
hier
ist
das
es ein Prozentsatz festgestellt von ihrem Vermögen, die sie besitzen in einem Jahr, dann sollen müssen sie als Muslim, als gläubiger Muslima, Muslim 2,5% von dem für die Bedürftigen auf die Seite tun. Und die nennt man Pflichtabgabe.
Das habt ihr als Kind, habt ihr das
Ich habe das alles beobachtet und ich war 6 Jahre alt, bevor, weil damals bei uns gab es keine Kindergarten, keine Krippas und so weiter. Also man ging mit 7 Jahren direkt in die erste Klasse, in die Primarschule. Und mit 6 habe ich angefangen, die Buchstaben des Korans zu lernen. Die arabischen Buchstaben. Das war alles so gewollt. Ich war sehr interessiert und ich habe immer wieder meinen Vater gefragt, weil er war ein Belesener, er war ein Gelehrter des Korans. Aber er gab mir nie Anweisungen, dass ich das machen muss, dass ich das lassen muss oder was auch immer. Ich habe sozusagen mit 6 Jahren angefangen, den Koran zu lesen.
Hat er nicht verstanden? Was hat er verstanden?
Nein, ich habe aber den Sinn verstanden, nicht aber die Botschaft. Weil Koran ist Arabisch und meine Muttersprache ist Albanisch. Aber es ist erstaunlicherweise, im Islam ist es so, unter den Muslimen weltweit, obwohl sie kein Araber sind. Oder besser gesagt, korrekterweise kein arabischsprachiger Mensch. Mhm. Weil es gibt auch arabische Christen und Juden und vieles mehr. Also, aber der Koran hat in sich eine Ästhetik der Rezitation. Und wenn Sie zum Beispiel unterwegs sind, irgendwo in einem arabisch-islamischen Land oder in einem islamischen Land, muss nicht unbedingt ein arabischer sein. Sagen wir mal, Sie sind zu Besuch nach Istanbul geflogen. Und Sie hören in Istanbul, keine Ahnung, den Gebetsruf, was auch immer, und es weckt bei Ihnen irgendwelche Emotionen. Sie haben damit gar nicht gerechnet. Und diese Ästhetik der Rezitation des Korans, sie zieht die Menschen an, obwohl sie kein einziges Wort Arabisch können. Und sie fangen an, Koran zu lesen, Koran zu lernen, auswendig zu lernen. Es gibt Millionen von sogenannten auswendig den Koran lernen, aber die keine Araber sind. Und sogar die Mehrheit dieser Personen sind keine Araber. Also, um Ihre Frage zu beantworten, also das lässt bei jemandem Spuren. Mit dem Aufwachsen, mit dem Großwerden, dann merken Sie, dass dieser Glauben oder das Glauben am Koran oder das Glauben an Gott oder was auch immer, Sie irgendwie überzeugt. Und Sie wollen es nicht loslassen. Es ist zu beobachten, dass die Mehrheit der Menschen, die dem Islam angehören, keine Zwangsmaßnahmen gehabt oder erlebt haben, damit sie irgendetwas folgen.
Also sie sind nicht gezwungen worden, zum Islam daran zu glauben.
Und die Familie, wo ich aufgewachsen bin, meine Familie, mein Vater, meine Mutter, meine Schwestern, weil ich war der Kleinste, der Jüngste, das letzte Kind, wir sind 7 Geschwister und die sind alle älter als ich. Also es gab eine Art Kommodität. Man konnte bei etwas mitmachen, aber wenn man keine Lust gehabt hat, hat man es nicht gemacht. Es war so
relativ offen.
Sehr offen und sehr locker. Also irgendwie alles auf einer wirklich einer gezielten Überzeugung, um es so zu nennen.
Ich versuche mich noch zu erinnern, wie das war, als ich zuerst einmal Muezzin gehört habe. Ich glaube, mir hat eine gewisse Offenheit gefehlt, dass das viel hat können in mir auslösen. Ich glaube schon, dass man dort auch muss mit einer gewissen Offenheit dran hergehen. Und ich glaube, es gibt viele Vorurteile oder im Islam gegenüber, verbunden auch mit diesen Gebeten von den Muezzin, wo ich eben etwas anderes auslösen kann, oder vielleicht Angst.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und verstehen. Aber wissen Sie, auch hier ist es sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel die Glocke höre. Und ich höre die Glocke seit fast 33 Jahren, ununterbrochen. Aber mir persönlich als gläubigen Muslim, sogar erfreut sie mich. Warum? Weil ich merke, aha, ich bin nicht alleine hier. Es gibt auch andere Gläubige. Die sind anders, aber die sind gläubige Menschen. Egal, was sie praktizieren, aber sie sind gläubig. Schau mal, du, dass das ein Zeichen ist, dass sie in diesem Klang oder durch diesen Klang der Glocke, der Kirchenglocke, sie rufen die Gläubigen, hey, steht auf und betet, zum Beispiel. Mhm. Oder steht auf und geht zu Gott. Und das ist dasselbe ist auch im Islam, bei den Muslimen, mit dem Gebetsruf. Nur dort wird es ausgesprochen, dass man den einen einzigen Gott glaubt, dass der Prophet Mohammed der Gesandte Gottes ist. Aber da werden die Gläubigen ausgerufen, zu Heil zu kommen. Also es ist kein Ruf gegen irgendwelche Menschen ausgerichtet ist.
Kein Aufruf und nicht gegen,
absolut,
gegen jemanden.
Absolut. Ja. Und darum, ich habe 3-4 Jahre fast 100 Meter, 200 Meter nahe zu der Kirchenglocke gewohnt. Und die Kinder waren noch klein. Irgendwann fragte man mich, ja, warum wechseln wir nicht die Wohnung und die Kinder werden wach und so weiter. Dann habe ich geantwortet, ja, aber unsere Minaretten machen auch jemanden wach. Und die Person hat nie mehr geredet. Wissen Sie, wir können nicht davon ausgehen, dass ich alles habe und Sie gar nichts. Das ist doch nicht korrekt.
Alle,
ja. Wir sind so divers. Wissen Sie, innerhalb der Familie, innerhalb unserer Familien haben wir diverse Mentalitäten, Identitäten, wenn man will. Ich bin Künstler, du bist Historiker, die andere Schwester ist Ärztin, keine Ahnung. Sie hat eine andere Herangehensweise, wenn es um die Personen zum Beispiel geht, um einen Menschen. Und ich als Künstler nehme alles locker, für mich bla bla bla, die Welt ist alles eben, kein Problem, gibt es keine Berge, regnet nie. Verstehen Sie?
Und es gibt ja innerhalb von der Religion nachher auch wieder grosse Unterschiede.
Absolut.
Im Christentum hat man so eine Idee von, nebst den Freikirchen gibt es eben die Reformierten, die Katholiken. Und wenn es um Islam geht und man nichts mit dem Islam zu tun hat, hat man das Gefühl, es gibt einfach ein Islam. Fertig. Ihr habt mir jetzt schon im Vorgespräch gesagt, hey, in Bio gibt es verschiedene Moscheen und jede Moschee ist von einer anderen Region vom
genau.
Land. Das heisst, die Albaner gehen immer anders her als die Leute aus Ägypten, aus der Türkei vielleicht auch. Warum ist das nochmal so regional aufgeteilt mit den Moscheen?
Ja, die Ethnie, die Herkunft der Personen, also die Herkunftskultur einer Gruppe der Muslimen, ist immer noch das Wichtigste.
Warum ist
und
das
hier,
so?
Und hier gehört die Ethnie dazu. Zum Beispiel die Sprache ist sehr, sehr maßgebend. Warum? Eine sehr berechtigte Frage. Ich versuche dies so zu erklären. Die Muslime in der Schweiz, allgemein gesehen, sind mittlerweile in der dritten, sogar vielleicht die kleinen Kinder in der vierten Generation. Die erste Generation der Muslime aber, die hierher gekommen sind, waren einfache Arbeitermigranten. Und die waren keine Missionare. Sie kamen hier nicht, um den Islam in die Schweiz zu bringen. Sie kamen, um hier zu arbeiten, ihre Familien zu ernähren. Aber was passiert jetzt? Jetzt ist es so, dass die zweite, dritte Generation ist hier geboren, hier aufgewachsen, hier sozialisiert. Und jetzt findet eine Entwurzelung, eine kulturelle Entwurzelung statt, nenne ich mal das so. Warum? Weil die Kinder, die verstehen die Sprache der Eltern oder der Großeltern. Sie können kommunizieren. Aber sie verstehen die Botschaft der Sprache nicht. Den Kern dieser, sage ich mal, hohen albanischen Sprache verstehen sie ja nicht. Sie sind hier geboren und sie beherrschen die Landessprachen der Schweiz. Also Muttersprache, wenn man es korrekterweise ausdrücken würde, ist natürlich, wenn man sich nach Geburt orientiert. Was ist ihre Mutter? Albanisch. Aha, albanische Muttersprache. Aber dem ist es nicht so.
Sie sind Schweiz auf die Welt
Ja, kommen. Natürlich. Ja. Ich beobachte das bei meinen großen Kindern. Die sind Erwachsene, sie haben studiert, sie arbeiten. Sie sind 35 und 33 Jahre alt. Und wenn ich mit ihnen auf eine Art Spitzalbanisch kommunizieren würde, dann verstehen sie wenig. Also jetzt, warum suchen sie ja die Sprache, diese Muslime? Wir waren mal bis 2001, plus minus, Wir waren alle, aber wirklich alle, an der Madridstraße 65 untergebracht. Als Muslime haben wir dort eine Gebetsstätte gehabt. Ein Ort, wo noch steht. Und dort ist jetzt weiterhin die tunesische Assoziation der Muslime, so etwas. Aber mit den Jahren, als wir, weil das ist eine andere Geschichte, wie wurden wir organisiert, hier könnte man die Frage stellen. Also da fangen wir schon in den 80er Jahren, mehr oder weniger, dann anfangs 90er Jahre, dann Mitte der 90er Jahre, der letzten Jahrhundert, dann haben wir ja angefangen, einige Räumlichkeiten zu mieten, irgendwo in den abgelegenen Industriegebieten oder so. Und dann haben wir dieses Gebäude, dieses Haus dort gefunden und haben es dann umgewandelt, haben wir ein bisschen Platz gemacht und wir waren nicht so viele am Anfang. Und für uns war damals aber wichtig, dass wir das Gebet verrichten. Verstehen Sie, dass wir hineingehen, 5 Minuten beten, raus, ciao. Weil wir hatten keinen Imam. Den geregelten Status eines Imams innerhalb der Moschee, sprich, dass wir ihn entlöhnen konnten monatlich, dass er nichts machen sollte, nur in die Moschee, in der Moschee bleibt und für uns da ist, sondern wir haben alle Arbeit geleistet, sei es im Bereich, dass wir die Kinder betreut haben, Religionsunterricht geteilt haben oder eben die Gebete. Und dann haben wir je nachdem im Ramadan einmal einen Türken, einmal einen Albaner, einmal einen Bosniaken herangezogen für einen Monat. Aber mit der Zeit haben wir gemerkt, dass die Menschen mehr wurden, weil der Krieg in Ex-Jugoslawien anfangs 90er Jahre hat es eine Welle von Flüchtlingen ausgelöst. Und zu dieser Zeit kamen viele Kosovaren, also viele Albaner und viele Bosnier, die geflüchtet sind. Und sie kamen in die Schweiz, weil hier schon vorher ihre Verwandten da waren. Und sie konnten einfach nicht problemlos, aber fast problemlos hier Zuflucht finden und ja, und mit der Zeit dann eben wurden wir mehr und mehr. Und man war nicht einverstanden, dass die ganze Zeit der Hodja, der Imam, nur Bosnisch spricht oder Albanisch oder geschweige denn Arabisch. Und dann kamen die ersten Flüchtlinge auch nach dem Algerienkrieg. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Sie sind jung. Das war in dem 1991. Es gab einen Bürgerkrieg entstand in Algerien.
Den bin ich noch nicht mehr auf der Welt.
Selber, ja. Und diese nordafrikanischen Muslime, sprich Tunesier, Marokkaner und Algerier, kommen von dieser Zeit hierher als Flüchtlinge. Ja, man könnte die Frage stellen, ja, warum denn nicht dann in Deutsch oder in Französisch
jetzt so
der Predigt gehalten wird. Wissen Sie, das ist wünschenswert. Ich glaube, es ist etwas, was die Mehrheit der Muslime, vor allem die Jugendlichen, das wünschen. Nur, es gibt immer noch einzelne alte Muslime,
das nicht weh.
Die mit der Sprache nicht so vertraut sind. Und, was noch wichtiger ist, es gibt in der Schweiz, ich rede jetzt für unseren albanischstämmigen schweizerischen Bürger, die Muslime sind. Vielleicht 5 oder grob gesagt 6 Imame, die der deutschen Sprache mächtig sind. Und der Rest spricht ein gebrochenes Deutsch, ist nicht so weit, um den Freitagspredigt in Deutsch zu halten. Vielleicht aber würde es helfen, wenn jemand, ich habe es, als ich die Gemeinschaft geführt habe, ich war nicht nur Präsident, ich war ein ehrenamtlicher Imam, 6 Jahre lang. Ich habe das ohne Entschädigung gemacht, finanziell. Ich habe Kinder betreut und Religionsunterricht gegeben. Aber ich habe mein Predigt am Schluss immer so gemacht, dass ich eine Zusammenfassung dessen, was ich bis dahin gesprochen habe, habe ich es auf Deutsch gesagt und weiter vermittelt. Weil es gibt manchmal Fälle, wo innerhalb der Moschee auch Menschen sind, die aus Afrika kommen, aber Muslime sind und sie haben keine Moschee, weil sie sind so eine kleine Gruppe, wo sie das nicht leisten können und die sind so verteilt, verstehen Sie? Und sie gehen, wo es sich so ergibt, nach Situation. Eben, wie gesagt, es sind ein paar Hürden hier, die das nicht, also noch nicht möglich machen.
Aber hey, wenn das wir, wird sich ja, ändern. Genau. Also wird das, wenn jetzt sagen wir die ältere Generation, vielleicht eben die ist, wo der Deutsch kann, oder? Wenn das Hindernis von der Sprache nicht mehr da ist, die Barriere, hat er das Gefühl, das wird sich ändern?
Ja, ich glaube, ja, es wird sich einiges ändern. Vielleicht wird es nur in Deutsch oder sprich in Französisch, je nachdem, wie das Quartier oder wie das Gebiet oder wie der Kanton oder wie die Gemeinde die Landessprache da im Vordergrund hat. Und je nachdem sind auch die Muslime orientiert, weil sie waren zuerst Schüler, dann wurden sie Studenten oder was auch immer, oder Arbeiter. Und jetzt sprechen sie die gegebene Landessprache. Aber es ist auch so, dass es auch das Bedürfnis der Pflege der alten Kultur vielleicht auch bleiben wird, in dem Sinne, dass man auch etwas von den Vorfahren hat, was man schätzt, was man vielleicht noch pflegen mag oder pflegen will. Andererseits gibt es, was viele nicht wissen oder es nicht wissen wollen, es gibt auch christliche Gemeinschaften in der Schweiz, angefangen von den Kroaten bis zu den Portugiesen, die in ihren Kirchen kein Deutsch sprechen, sondern nach der Sprache der Community orientieren.
Das ist ja auch so ein sicherer Ort, oder, wo man die Sprache reden kann, die man also, von daheim mitbekommen hat.
Ich verstehe Sie sehr gut, was Sie fragen und was hier sehr wichtig ist, zu wissen, was vielleicht wichtiger wäre in der Zeit, dass man an einem Freitag predigt, seitens der Gemeinde, sprich seitens der Stadt Biel, der Behörde der Stadt Biel, dass jemand dort ist und diesen Predigt oder diesen Gebet verfolgt oder folgt oder beiwohnt. Das habe ich immer wieder betont, als ich Präsident war. Ich habe es immer wieder appelliert, hey, Leute aus der Gemeinde, kommen Sie zu uns, besuchen Sie uns, wohnen Sie unserem Gebet bei, wenn Sie wollen, unvorangemeldet, was auch immer, dann haben Sie die Gelegenheit, dann haben Sie die Möglichkeit schlechthin, dass Sie schon mit Ihren Augen und mit Ihrer Präsenz sehen, was diese Muslime machen, was wird dort gepredigt. Das aber, leider Gottes, ist in Biel immer noch nicht der Fall.
Es gibt einen Tag der offenen Tür von letztes Jahr, habe ich gesehen. Habt ihr genau, gemacht?
Oder immer regelmäßig, das macht man immer. Aber das genügt nicht. Das sind jetzt in der ersten Woche im November findet dies statt, schweizweit. Aber wissen Sie, da kommen Leute und wird erzählt und keine Ahnung, man trinkt einen Kaffee, nimmt ein Stück Kuchen und geht man. Aber bei einem Predigt dabei zu sein, ist wirklich etwas anderes, als wären sie an der Uni und sie verfolgen jetzt den Dozenten, was er für eine Vorlesung hält. Und dann haben sie genau einen richtigen Bild bekommen. Dann können sie differenzieren. Aha, ich war da, ich war hier, ich war mal bei den bosniakischen Moschee, bei den Bosniern, ich war aber bei den Albanern, ich war bei den Arabern. Die sind alle Schweizer, eh? Und die bekennen sich zur Schweiz, aber ich habe den Eindruck bekommen, dass die Bestintegrierten sind, die, die der albanischen Moschee angehören. Zum Beispiel.
Mhm. Könnte man sagen, wenn ja. man es gesehen
und
hat.
Eben, wie gesagt, die
ich bin noch nie in einer Moschee.
Ja, das ist schade. Wieder,
es gibt sehr viele Moscheen in Biel. Von außen sieht man sie zum Teil gar nicht recht. Man weiß gar nicht,
ja, es sind mehr als 10 Moscheen. Also Moscheen. Entschuldigung.
Orte, wo man sich
ja,
trifft
genau,
zum
weil eine
Predigen.
Repräsentative Moschee ist alles anders als das. Aber nehmen wir es mal so, Moscheen. Ja. Es gibt mehr als 10. Nur die arabischsprachigen haben 4, 5. Nur Albaner, Türken, Bosniaken bis jetzt haben nur je einen. Und die sind gespalten.
Und Tunesier haben auch eine, oder?
Also ja, eine oder zwei oder keine Ahnung. Dann haben sie pakistanische mit afghanische vermischt und andere. Aber
nur mal schnell, ich jetzt als junge Frau, ich will nicht sagen, ich würde mich nicht willkommen fühlen, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich bin einmal bei einer Moschee vorne dran gestanden, aber es wäre mir nie in Sinn gekommen, allein dort reinzugehen.
Warum?
Ich wüsste nicht mal, also ich weiss, in der albanischen Moschee, da gibt es einen Eingang für Frauen, einen Eingang für Männer. Ich wüsste nicht mal, wo ist mein Eingang, wo muss ich. Und dann sicher laufe ich zum falschen Ort rein und was mache ich dort drin? Ja, ich weiss nicht, bin ich willkommen überhaupt?
Absolut. Ich kenne, also die im Vorstand sind im Moment, das sind junge Menschen, die hier aufgewachsen sind, alle. Aber nicht nur das ist ein Vorteil. Aber ich muss nochmal zurück. Ich habe gesagt, die Philosophie der Stadt, weil das ist mir ein Anliegen zu betonen. Die Philosophie der Stadt Biel heißt oder lautet Leben und Leben lassen. Ignorieren. Egal. Und das machen genau die Muslime hier in Biel. Wissen Sie, sie gehen nebeneinander und sie ignorieren sich gegenseitig.
Sogar.
Das ist das Bild der Muslime. Innerhalb der Muslime in Biel. Sie haben keine Feindlichkeiten, aber sie keine Zusammenarbeit, keine Kooperation, kein Treffen, nichts. Mhm. Und das ist schade für die Stadt, schade für die Bevölkerung und schade für die Muslime selber, wenn man es so will. Verstehen Sie, ohne Kommunikation, wenn ich nicht die Gelegenheit bekomme, so wie Sie mir es gegeben haben, mich zu äußern über den Islam, im Allgemeinen, aber auch explizit oder innerhalb der Stadt Biel, dann, wie würden wir einander kennenlernen? Sagen Sie mir. Also, wenn es um die Religion geht.
Aber dort gar nicht. Aber ich finde, das ist ein allgemeines Thema, wo man nicht, auch in meiner Generation nicht redet.
Wie Sie es gesagt haben, ob Sie willkommen sind, natürlich. Sie sollen und Sie müssen willkommen sein. Wenn man es islamisch betrachtet und nicht
von der Ethnie her,
oder irgendwelche Tradition, die gar nicht mit dem Islam zu tun hat, aber die Person möchte es gerne dem Islam zuschieben. Ja, Islam sagt das. Nein. Wissen Sie, Sie kennen zum Beispiel nicht die Tür, ob das jetzt für Frauen oder für Männer ist, aber diese Moscheen, sie sollen zugänglich sein. Das ist die Voraussetzung. Wenn wir eines Tages dahin wollen, wo auch die anderen Landeskirchen schon lange sind, nämlich, dass wir öffentlich-rechtlich anerkannt werden, dann müssen wir zuerst als Muslime, als Religionsgemeinschaften unsere Aufgaben machen. Und dies beinhaltet auch das, was Sie jetzt gesagt haben. Ob Sie diesen freien Zugang haben, ohne bei jemandem sich zu melden. Sie kommen vorbei und Sie wissen, aha, hier an dieser Straße liegt eine Moschee, so viel ich weiß. Und dann gehen sie links, hopp, tschak, tschak, niemand, Türe zu, okay. Aber wenn Türe offen ist, sie können reingehen. Problemlos. Wenn ihnen etwas passiert, dann sollen nicht 3, 4, sondern die ganze Gemeinschaft dran sein. Weil das darf nicht sein.
Also ich muss auch zugeben, ich gehe nicht am Sonntag in die Kirche. Ich gehe nicht an den Gottesdienst in die Kirche regelmässig. Als Kind vielleicht ändert so, bis immer mal reinschauen. Aber gleich habe ich dort das Gefühl, ich könnte reingehen. Es wäre kein Problem. Vielleicht sogar ein sicherer Ort. Ja. Wenn mir etwas passieren würde, ich könnte auch in die Kirche rein und würde mich geborgen fühlen, sicherer fühlen als draussen. Bei den Moscheen habe ich das Gefühl nicht.
Wissen Sie, ich war in Istanbul 2014 zu Besuch. Und ich wollte fast alle Moscheen besuchen. Und ich habe so viel wie möglich besucht. Ich kann nicht behaupten, ob ich alle besucht habe. Es sind so viele. Aber die sogenannten berühmtesten, ich habe an keinen einzigen Zeit des Tages, glauben Sie mir, und das können Ihnen viele Touristen bestätigen, weil es ist dort eine rein und rausgehen wie in einem, an einem Fließband. Da gehen Leute,
wie im Supermarkt.
Absolut, da gehen Leute rein und kommen raus. Frauen, Kinder, Männer, mit, ohne Kopftuch, ohne langen Mantel, keine Ahnung, wie sie gekleidet sind. Es war Sommer, es war heiß. Also von dem her ist kein Problem. Sollte kein Problem sein. Natürlich kann ich nicht für alle Muslime auf der Welt hier sprechen. Das wäre auch nicht mein Ziel. Aber für meine albanische Moschee hier in Biel kann ich Ihnen das versichern, dass es absolut kein Problem ist.
Solange man die Schuhe abzieht, ist gut.
Ja, sogar das wäre, ich will hoffen, ich will auch, dass es so weiterhin gepflegt ist. Eben, wie gesagt, je mehr Nicht-Muslime in die Moschee kommen, das ist meine Philosophie, desto besser für die Muslime, die dort sind.
Weil es eben den Austausch
gibt. Wissen Sie warum? Mir sollst du nichts mehr beibringen, wie ich mich verhalten soll, an was soll ich glauben, mit wem möchte ich zu tun haben, mit wem nicht. Was sind deine Werte? Keine Ahnung, deine Ethik, Moral und so. Aber wenn ein Nicht-Muslim, eine Nicht-Muslima interessiert ist, dann sollte man nicht nur froh sein, sondern, keine Ahnung, man sollte dabei sein und den Menschen Informationen geben und willkommen heißen und alles, was dazu gehört. Je mehr sie interessiert sind, dass sie zu uns kommen und sie uns besuchen und sie unseren Predigten und Gebeten beiwohnen, desto legitimierter ist unser Aufenthalt hier. Desto anerkannter werden wir, weil diese Menschen vermitteln uns Werte, die uns zu verstehen geben, hey, ihr seid hier nicht Fremde. Wir wollen von Ihnen etwas wissen, darum sind wir zu Besuch gekommen.
Ihr seid Teil von uns,
ja, gehört genau, dazu. Genau.
Das ist etwas, was ich häufig erlebe. Ich kenne einige Muslime, Muslimas, die zu Biel wohnen, aber ich habe keine Ahnung, wie die ihre Religion ausleben, weil sie mir das nicht erzählen. Und das ich weiß nicht, warum. Oder, also ich bin nicht gläubig selber, darum habe ich nicht viel zu erzählen ihnen. Aber umgekehrt, das ist wie, wenn es um Religion geht, das ist kein Thema bis Ramadan. Und dann merkt man es, oder? Dann sieht man es und ist wieder Thema, oh ja, Hunger, ich würde gerne so, ein bisschen so. Aber sonst ist es nicht Thema, gegen aussen.
Manchmal steht es im Zusammenhang mit dem Wissen. Nicht alle Muslime wissen Bescheid über ihre Religion. Das ist das eine. Das zweite könnte sein, zum Beispiel, dass die Person sehr geschlossen, nicht offen, nicht kommunikativ, ängstlich ist, wenn jemandem etwas erzählt, vielleicht wird es eine Kontraproduktivität erzeugen. Mhm. Es gibt viele, viele solche Meinungen.
Aber Islam ja sehr, oder, finde ich, beim Islam umso mehr.
Ja.
Dass man denkt, manchmal habe ich schon fast das Gefühl, es ist mit Scham behaftet, fast schon. Vielleicht Scham ist vielleicht der falsche Begriff, aber sehr zurückhaltend. Oder? Ich bin Muslima, aber ich behalte es für mich. Weil ich will nicht mit anderen in einen Topf geworfen werden,
das
mit
ist,
Extremisten,
das ist der Fehler,
mit
der passiert.
Islamisten.
Ja, genau. Ja, aber das ist eine andere Geschichte jetzt mit den Islamisten. Mhm. Da hat man recht, dass man nicht mit denen zu tun will. Das ist berechtigt, aber es ist nicht berechtigt, dass man mit Leuten kommuniziert. Es ist nicht berechtigt, dass jemand weiß, mit dem ich zum Beispiel gelegentlich treffe. Geschweige denn, wenn ich mit jemandem arbeite, den gleichen Arbeitsplatz teile. Dann irgendwann, wenn die Person mich nicht fragt, dann sage ich oder frage ich, hast du Hemmungen, dass du mir keine Frage stellst? Oder hast du Angst, obwohl ich ja jetzt faste und du meinst, ich könnte, ich weiß nicht, ein Radikaler sein oder ein keine Ahnung, ein Dschihadist? Dann sollte man den Kontakt zu den Leuten suchen. Und die Muslime hier sind berufen, dass sie den Kontakt zu den Nicht-Muslimen suchen. Sie sollen nicht nur warten, dass jemand zu ihnen kommt und sie fragt, sondern sie sollen auch den Kontakt auch selbst suchen. Ja.
Es ist ja noch schwierig, dass man das macht, ohne eben in die Rolle eines Missionars zu kommen. Also man denkt, man geht mit diesen Themen auf jemanden zu und erzählt von der eigenen Religion. Vielleicht ist das auch noch eine Angst. Vielleicht macht man es aus diesem Grund nicht.
Also vielleicht nicht den Koran in Hand nehmen und jetzt durch die Stadt laufen. Nicht in dem Sinn, aber wenn jemand gefragt wird, dann sollte man die Antworten zurückgeben, die man kann. Mhm. Wenn man nicht kann, dann sollte man sagen, ja, da bin ich nicht mit dem Thema vertraut. Du musst oder sie müssen der und der jemand anders fragen. Und der Islam ist nicht der Islam. Es gibt den Islam, aber es gibt nicht den Islam.
Es gibt diverse Interpretationen.
Ja, genau, bravo. Mhm. Es gibt einen Islam, aber es gibt verschiedene, viele Interpretationen des Islams. Und es gibt so viele verschiedene, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Traditionen. Ich komme zum Beispiel aus Nordmazedonien. Nordmazedonien ist auf dem Balkan. Der Balkan ist in einer Ecke oder liegt in einer Ecke Europas, Zentraleuropas oder Südosteuropas. Nicht, dass ich gegen jemanden etwas habe, aber ich identifiziere mich nicht und ich kann mich nicht und ich will nicht mit einem Indonesier identifizieren. Geschweige denn mit einem aus Saudi-Arabien. Wir haben den gleichen Glauben, aber wir sind verschieden in unseren Traditionen, in unseren Gewohnheiten. Und das ist sehr wichtig im Islam. Wissen Sie, zum Beispiel, bei uns war es so, als ich jung war, als ich klein war, unter uns Albanern gab es vielmals, konnte man beobachten, einen Volksislam. Das ist eine Art Islam, wo niemand niemanden zwingt. Wo keiner Berührungsängste für irgendwelche Fragen haben soll. Und das war sehr gut, weil wir hatten eine Kultur, wenn wir im Bus aufgestiegen sind und es kam ein alter Mann oder eine alte Frau hinein. Das musste nicht meine Mutter, meine Tante sein. Ich bin aufgestanden und ich habe den Platz freigemacht. Das war selbstverständlich. Es gab so viele Werte. Und was haben unsere Eltern gesagt? Ja, das ist unsere Religion. Verstehen Sie? So haben wir das wahrgenommen. Mhm. Und wenn zum Beispiel ein Stück Brot sogar hinuntergefallen ist, wir waren Kinder, so wie die Kinder sind. Wir haben gegessen, Stück Brot, tschak, tschak, tschak. Und nachher ist etwas hinuntergefallen, abgefallen. Die haben gesagt, nimm das nicht, wirf das nicht weg, sondern nimm es so langsam und tu es auf eine Ecke, kommt eine Katze oder ein Hund und frisst es. Wissen Sie? Und als wir gefragt haben, zurückgefragt haben, warum? Ja, das ist unsere Religion. Wobei, Sie können das nicht im Koran lesen.
Ich sehe. Ein gutes Beispiel.
Ja, und Biel ist, ich weiß es nicht, es gibt 140 Nationen hier. Es werden 140 Sprachen gesprochen an einem Tag. Es gibt Moscheen. Und ich kann es sehr gut verstehen, wenn ein Bio-Schweizer das hört. Statt Biel, 10 Moscheen. Wow.
Das ist quasi Islam.
Ja, genau. Jetzt wird alles islamisiert.
Ja, ja.
Aber das ist nicht so. Unter diesen Muslimen, die hier unterwegs sind, angefangen von mir, die sind so divers, so vielfältig, wie die Schweiz es ist. Und es muss nicht sein, dass sie praktizieren. Vielleicht praktizieren sie gar nicht. Und es gibt dazu noch Maurer, Künstler, Lehrer, es gibt Ärzte, es gibt Bauarbeiter, es gibt Unternehmer, Chauffeure, was es nicht gibt, alles Mögliche. Also Muslime, Moscheen viele und hopp, Panik. Nein, darum müssen wir alle irgendwie den Weg des Dialogs miteinander gar nicht unterbrechen, sogar intensivieren. Nur das kann uns vorwärts bringen, unseres Zusammenleben stärken, besser machen und natürlich den nächsten Tag oder die nächste Zeit oder die Zukunft unserer Kinder besser veranstalten und besser orientieren. Und ist nur etwas Gutes für uns, den Dialog pflegen.
Ihr habt auch gesagt, aber ihr hofft, dass die neuen Generationen, die nächsten Generationen es einfacher haben, als ihr es hatten, als ihr hierher seid gekommen. Und das ist auch das, was ihr mit dem meint.
Ja.
Dass man vorangeht, miteinander zusammen
Absolut.
Schafft.
Ja. Wir haben von null angefangen, sprich die Strukturen einer Gemeinschaft, Religionsgemeinschaft aufzubauen, ist es oder war es damals gar nicht einfach. Es war ziemlich, ziemlich anstrengend. Es gab aber etwas anderes, um jetzt wiederum zum Islam zurückzukommen, zu den Ängsten, die ich sehr nachvollziehen kann, absolut, ich verstehe das sehr gut. Aber ich will meinem Nachbar, meinem Kollegen, meinem Freund, der Schweizer ist oder die Schweizerin ist, jetzt Schweizerin in Anführungszeichen, wir sind alle Schweizer, sagen, hey, kein Problem, was willst du, dass wir Nachmittag machen? Wenn du willst, wir können angeln gehen, wir können Fußball spielen, wir können spazieren. Sag mir, kannst du die Rechnungen diesen Monat alle bezahlen, wenn ich meinen Nachbar kenne? Aber das machen wir nicht zu wenig, sondern gar nichts. Wissen Sie, es ist nicht gut, dass ich meinen Nachbar nicht grüße. Und jetzt konzentriere ich mich nur, wenn sein Name Hamid Mohammed Ismail heißt. Vielleicht ist er Thomas, Hans-Uli, Brigitte, Gertrud, keine Ahnung. Aber das ist für mich in allererst ein Mensch. Erst danach kommt die Frage, an was glaubt er oder sie? Das ist gar nicht relevant. Sollte nicht relevant sein. Man hat es in gewissen Fällen oder Ereignissen ja relevant gemacht. Und was daraus kam? Eine Katastrophe. Und das ist nicht gut. Wenn Sie einen Muslim fragen, was ist Islam? Er wird Ihnen sofort eine so schnelle Frage, Antwort geben und sagen, ja, Islam heißt Frieden. Ja, aber diesen Frieden, der Islam in sich trägt, solltest du als Muslim, als Muslima hinaustragen. damit die Leute sehen, dass du friedlich bist, dass du menschlich bist, dass du keine Perversitäten betreibst, dass du kein Fanatiker bist, dass du kein Radikaler bist. Ich kann nicht in einem Ort leben oder an einem Ort leben, arbeiten, meine Familie dabei haben und ich diesen Ort hassen. Das geht nicht. Das ist doch nicht normal.
Wie geht es denn euch, wenn ihr die Schlagziele leset? Wir haben jetzt dieses Jahr den Fall Abu Ramadan wieder mal gehabt. Er war wieder vor Obergericht gewesen. Und dann kommen gerade die Kommentare an. Muslim tut dieses soziale Netz ausnutzen,
ja.
Genau.
Oder Missbrauch.
Missbrauchen, tut sich nicht integrieren, tut die Sprache nicht lernen und er kommt aus Libyen. Was macht es mit euch, wenn ihr nachher solche Schlagzeilen seht?
Das ist kein gutes Bild. Das ist keine gute Sache. Das ist nicht etwas, was Muslimen erfreut. Die überwiegende Mehrheit der Muslime hierzulande sind Menschen, die dieses Land wollen, die sich hier wohlfühlen, die hier ihren Beitrag leisten, seit, eben wie gesagt, erste Generation, seit 70 Jahren. Was mich nicht eine, wie soll ich das nennen, also das mich erfreut, dass diese Fälle marginalisiert sind. Das sind relativ kleine Fälle.
Wo aber gross erzählt werden.
Ja, genau,
oder?
Genau. Aber was nachher mit diesem Ereignis dann weiter erzählt und weiter gemacht wird, das ist, was schade ist. Aber andererseits muss man auch die Behörden fragen, warum habt ihr versagt, zum Beispiel? Und ist sehr berechtigt.
Hat man auch gemacht, vor Obergericht.
Nein, genau. Und wenn Sie sehen, die Person ist immer noch hier und hat ein Auto, fährt Auto, ist da, lebt da, dann fragt man sich, was da stimmt und was nicht stimmt. Verstehen Sie? Aber natürlich, diese Fälle, wo sich ereignen, soll niemand hier glauben, kein Mensch der Vernunft, der das, wenn so etwas passiert, dann für Muslime gut ist. In allererst, das ist für Muslime schädlich.
Das ist klar.
Erst dann für die anderen. Nehmen wir jetzt diesen Beispiel, wo Sie erwähnt haben. Und in der Zeitung stand, dass er so einen Bittgebet gemacht hat an einem Freitag, wo er Gott, Allah, gebetet hat, die Christen, die Juden, die Schiiten zu verfluchen. Schauen Sie, ich rede jetzt nicht über mich, wie ich den Islam verstehe, sondern was im Koran steht. Und das ist kein Wort eines Menschen. Als Muslim glaubt man, dass der Koran Wort Gottes ist. So wie die Bibel Wort Gottes ist. In diesem Koran steht an einer Stelle, es gibt 3, 4, 5 Stellen, aber eine Stelle möchte ich hier zitieren. Wenn Sie, also wer, ihr, die glaubt, wenn Sie mit den Leuten der Schrift oder mit den Leuten des Buches, und die Leute des Buches im Koran sind Christen und Juden, weil sie an einen Gott glauben, so wie die Muslime. Wenn Sie mit denen reden, dann reden Sie auf die beste Art und Weise, buchstäblich im Koran. Dann haben Sie eine andere Stelle, wo alles bestätigt, was ich als Muslim oder was für mich als Muslim verboten ist, dies zu betonen, geschweige denn zu leben. Es gibt die dritte Sure, den dritten Kapitel des Korans. Und der zweite Vers dieses Korans, dieses Kapitels, heißt sinngemäß in Deutsch übersetzt: Wir, Gott meint sie selbst, wir senden dir das Buch hinab, das als Bestätigung dessen ist, was vor ihm wir herabgesandt haben. Gott hat vor dem Koran Tora und die Bibel, also die Bibel, Tora und das Evangelium hinabgesandt. Also das Alte und das Neue Testament. Eine dem Propheten Moses und das andere dem Propheten, wie die Muslime glauben, dem Propheten, dem Gesandten, dem Sohn Mariams, Marias, Jesus. Und ich frage dich, Abu Ramadan, wer ist Jesus im Koran und seine Mutter Maria? Schlechthin die Personen, die mit Namen erwähnt werden. Niemand anders. Die einzige Person, die im Koran mit dem Namen erwähnt ist, ist Maria. Das ist die Mutter Jesu. Und ein ganzes Kapitel im Koran trägt den Namen, das ist das Kapitel Nummer 19. Gott widmet dieses ganze Kapitel einer Frau.
Einer Christin, ne.
Weil man so salopp und so schnell sagt, ja, die Frau wird unterdrückt im Islam. Die Frau wird von den Muslimen unterdrückt, nicht im Islam. Entschuldigung, ich bin auch Muslim, aber ich unterdrücke meine Frau nicht. Ich liebe sie.
Ist euren Eltern wichtig, dass ihr eine Muslima heiratet?
Nein.
Nein?
Nein.
Nie ein Thema?
Nein. Nein.
Habt ihr auch nicht?
Als Thema nicht, aber ja, da, man will mit jemandem zusammen sein, mit dem man schon eine gewisse Parallele hat.
Mhm. Eine Basis. Ja,
ja, mhm, zum Beispiel. Mhm. Aber nicht unbedingt, wenn man sich an einer Person verliebt und die Person ist die Person, die es verdient, als Ehemann, als Ehegatte, als Ehefrau, eines Tages dabei zu sein oder zu gelten, da gibt es kein Problem.
Herr Fetaya, was glaubt ihr?
An was glaube ich?
Ja. Der hat viel erzählt jetzt vom Islam.
Ja.
Vom Koran. Aber was glaubt ihr persönlich?
Ich glaube an die gesunde Vernunft eines Menschen, der in der Lage ist, das Schlechte von das Böse zu trennen und das Gute zu verlangen, das Schlechte zu verbieten. Warum? Weil es gibt so viele Passagen im Koran. Ich habe auch die Bibel gelesen, 3-4 Mal, weil ich brauche das, um es zu vergleichen. Es gibt eine sehr schöne Passage im Koran, wo es heißt, gebiete das Gute, verbiete das Böse. Das sind zwei Worte, aber was ist gut und was ist böse? Da braucht man wirklich ein großes Bemühen und, wenn man es auch will, ein großes, ein sauberes Benehmen, eine fehlerfreie Ehrlichkeit zu dir selbst und zu den anderen. Versuche, dich selbst zu bewerten. Dann bewerte jemand anders. Aber nicht durch die Vorurteile jemanden abwerten und sich bewerten, hochpreisen. Also ich glaube an Gott, an den Schöpfer unseres Universums, an dem Schöpfer aller Welten, wenn man will. Es ist nicht nur unsere Welt hier.
Aber die glauben fest an den Mensch, oder?
Ja, aber ich glaube, weil ich mit Menschen zu tun habe. Und man sagt so schön, es gibt einen Mystiker im Islam, der mal gesagt hat, der Koran wurde von Gott offenbart, einem Menschen vermittelt, und diese Dimension des Korans fand auf der Erde statt. Wir müssen mit dem lernen, umzugehen.
Das ist schön. Kann man wieder interpretieren, wie man will.
Ja, aber ja, absolut. Ist, ja. Absolut, absolut.
Herr Fetai, ja, nur noch eine letzte Frage an euch. Und das ist die Frage, die ich auch nicht stelle. Und zwar gibt es am Zentralplatz eine Uhr, die dreht. Es gibt eine Schrift, die dreht. Manchmal dreht es nicht, je nachdem. Wenn ihr könntet wählen, was dort für eine Woche lang drin stehen soll, was würdet ihr drin schreiben?
Alle Menschen in Frieden leben. Wir sollen einander akzeptieren und respektieren, so wie er sie ist.
Schön, das nehmen wir. Herzlichen Dank, seid ihr gekommen.
Von Ihnen auch, merci vielmals, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, dass ich mich äußern kann und dass ich mich eben, dass ich meine Meinung über den Islam hier Ihnen einfach vermitteln kann. Schön. Das ist sehr gut gewesen. Ich danke Ihnen sehr und Herzlich wünsche Dank. Ihnen eine gute Arbeit in Zukunft.
Gleichfalls, euch auch. Das war es mit Sachs frei, die letzte Folge. Merci vielmals all denen, die zuhören mussten, die Fragen gestellt haben, die uns Feedback gegeben haben. Hat mich sehr gefreut. Ich gehe weg von den Gassmann Medien in ein anderes Haus. Und ich wünsche euch an dieser Stelle alles Gute und hoffe, dass sich unsere Wege irgendwo, irgendwann wieder mal kreuzen. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Sag's frei. Menschen und ihre Geschichten, das Leben im Seeland, der Podcast vom Bieler Tagblatt.